Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wenn Sie zu Hause glauben, dass Sie mit Ihren Kochutensilien, Küchenutensilien wie Topfpfanne, Plastikschüssel, was weiß ich, Kochlöffel und so weiter, nur kochen und backen können, dann haben Sie das musikalische Innenleben Ihrer Haushaltsbegleiter noch nicht kennengelernt. Mein Gast, die Schlagzeugerin Vivi Vasileva, die könnte in ihrer Küche ein Konzert veranstalten, ohne ein einziges herkömmliches Instrument mitzubringen. Das behaupte ich jedenfalls jetzt mal. Schön, dass Sie in unserer Sendung sind. Herzlich willkommen, Vivi Vasileva. Schönen guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank.
So, jetzt habe ich die Latte sehr hoch gehängt. Ich habe gesagt, Sie könnten in jeder Küche ein Konzert veranstalten, ohne ein einziges herkömmliches Instrument mitzubringen. Jetzt sind Sie ja in Salzburg im Studio. Können Sie auch in irgendeinem Studio ohne Instrument ein Konzert veranstalten?
Ja, ein ganzes Konzert vielleicht nicht, aber auf jeden Fall kann man immer ein paar Rhythmen und ein paar Sounds aus jedem Gegenstand zaubern. Und auf jeden Fall gibt es in einer Küche unglaublich viele Instrumente, Instrumentarium, Sounds, die wir uns wirklich auch holen. Ich habe vor allem im Recycling-Concerto ein Schlagzeugkonzert, was ich uraufführen durfte. Da habe ich extrem viel Töpfe, Pfannen, alles Mögliche.
Da habe ich Sie nämlich in einem Video beobachtet und darüber reden wir nachher auch. Und was können Sie jetzt hier in Salzburg so veranstalten? Also was finden Sie in einem Studio? Außer, dass Sie das Mikro kaputt schlagen.
Ich probiere mal was.
Was war das?
Ja, man kann hier. Das war der Tisch hier, den ich habe. Und ein Glas Wasser habe ich hier. Das ist dieser helle Sound. Dann habe ich so ein Labello. Das habe ich als Snare-Rimshot-Sound benutzt. Das ist hier. Ich kann aber auch so kleine Ghost Notes spielen. Und dann habe ich mit meiner rechten Hand, mit den Fingernägeln, kann ich so ein Gascagliato, so ein Four-Stroke-Roll auf dem Tisch machen. Und mit der Handfläche habe ich einen Bass. Und ja, das Wichtigste bei uns Schlagzeugern ist eigentlich, sobald wir genug Sounds haben, können wir aus diesen Sounds einen Rhythmus formen. Und das Wunderschöne dabei ist, dass uns eigentlich keine Grenzen gesetzt werden in der Musik, die wir machen.
Das Wunderschöne war, dass wir das jetzt hier so live erleben durften. Vielen Dank schon mal dafür, Vivi Vasileva, Schlagzeugerin in Salzburg. Aber sie spielt auch mit Instrumenten, die zum Musikmachen erdacht wurden. Wir hören sie nämlich jetzt mal am Marimbafon zusammen mit ihrem Musik- und Lebensgefährten Lukas Campara-Ginis. Der ist an der Gitarre. Thank you. Ja, dem Beifall kann man sich nur anschließen. Das war mein Gast Vivi Vasileva zusammen mit dem Gitarristen Lukas Campara Genies. Frau Vasileva, Sie haben es mir eben schon hinter der Bühne gesagt sozusagen. Das war natürlich kein Marimbafon, das habe sogar ich jetzt gehört. Das war ein Vibraphon. Also Unterschied Marimbafon, Vibraphon, können wir ja vielleicht gleich in die Vollen gehen. Zählen Sie mal.
Genau, die Marimba, also das Marimbafon, das hat 5 Oktaven und der größte Unterschied ist, dass die Platten, die schwingen, die sind aus Holz. Mhm. Und beim Vibraphon, was wir gerade gehört haben, da hat man nicht 5 Oktaven, nur 4 und die sind aus Metall. Und das Besondere am Vibraphon ist auch, dass man einen Motor hat, der einen Vibrato-Effekt zaubern kann und dass man ein Pedal hat, wo man die Tonlänge mitbestimmen kann, was für uns Schlagzeuger ein großer Vorteil und eine große Ausnahme ist, auch gegenüber den anderen Schlagzeuginstrumenten, wo wir eben nicht die Tonlänge beeinflussen können.
Das war, wie wir gehört haben, ein Live-Mitschnitt, ein Konzertmitschnitt, ist knappes halbes Jahr her, im Dezember 22 war das in Köln. Wie hieß das Stück, was wir gehört haben und wer hat es komponiert?
Das war Bachi Kosha von Marco Pereira. Das war der Harmonielehrer von Lukas in Rio de Janeiro, wo er seinen Bachelor abgeschlossen hat in Gitarre. Und der hat dieses Stück geschrieben. Und das ist ein Tanz, ein Paartanz aus dem Forró. Und übersetzt aus dem Portugiesischen heißt das schlagende Oberschenkel.
Sehr schön, schlagende Oberschenkel. Das ist aber nicht direkt für ihn geschrieben oder für Sie geschrieben, sondern das ist ein Stück eben des Harmonielehrers, was Sie aufgeführt haben.
Genau, der hat das eigentlich für 2 Gitarren geschrieben und wir haben das arrangiert für Gitarre und Vibraphon.
Man hat ja jetzt gehört, in was für einer rasenden Geschwindigkeit Sie das Vibraphon spielen. Sie haben 4 Klöppel in der Hand, 2 in jeder Hand, ist das richtig?
4 Schlägel, genau, ja.
Schlägel, sagt richtig. Man, okay. Die spielen einzelne Töne. Ne? Ich habe gesehen in einem Video, dass also der Abstand zwischen den Schlägeln auch immer wieder variiert. Also sie haben immer ihre Hände auch intern, sage ich mal, in Bewegung. Nicht nur, dass sie auf den Plättchen rumschlägen, sondern eben die Hände auch noch anders in Bewegung. Diese wahnsinnig schnellen Bewegungen, wie erkennen Sie bei der Geschwindigkeit, welches Stäbchen Sie anschlagen?
Naja, also erstmal, wenn man anfängt, sich mit der Vierschlägeltechnik anzufreunden, wenn man sich die aneignen möchte, dann fängt man natürlich ganz langsam an, erstmal die verschiedenen Intervalle zu trainieren. Also da gibt es ja eher kleinere Intervalle wie die Sekunden, die Terz und dann so ab der Quinte, Sechste, Oktaven, da muss man dann die Schlägel spreizen sozusagen. Und das kann man in Form von Tonleitern üben und irgendwann kriegt man wirklich ein Gefühl dafür. Also man muss dann auch nicht wirklich hinschauen, man weiß, ich weiß, wie sich einfach eine Quarte in meiner linken Hand am Vibraphon anfühlt. Und dann geht man mehr oder weniger schon eigentlich automatisch in dieses Intervall und dann kann man auch die Töne treffen. Aber wichtig ist, dass man immer bei, wenn man etwas Neues einstudiert, wirklich erstmal ganz langsam jede Bewegung, das ist etwas Physisches, das muss ich erstmal in das Muskelgedächtnis eintrainieren und da werden dann Neuronen und Nervenbahnen kreiert und wie bei allem, was man eigentlich neu lernt, egal ob das jetzt Sport, Musik oder etwas anderes ist.
Ja, aber dass sich das eben so eintrainiert, das ist schon interessant, das finde ich schon sehr interessant, vor allem wenn man weiß, also Sie spielen über 150 verschiedene Schlaginstrumente, ist das richtig?
Ja, ich spiele eigentlich alles, was irgendwie zur Schlagzeugfamilie gehört. Ich lerne auch immer wieder neue Instrumente. Das ist das wahnsinnig Spannende an dem Schlagzeuger-Dasein, dass wir immer wieder vor allem aus den verschiedensten Kulturen aus allen Ecken der Welt neue Instrumente kennenlernen und die damit einhergehenden Rhythmen und Sounds und Melodien auch. Und das ist jedes Mal eigentlich ein neues Universum, das sich einem offenbart. Und das ist vor allem Das ist vor allem eine große Welt, die mich eben so fasziniert am Schlagzeug und an den Schlagzeuginstrumenten. Und zum Beispiel letztens habe ich so eine Talking Drum auch kennengelernt, die kommt aus Afrika und die hat auch den Namen Dundun. Und das Tolle daran ist, dass man nicht nur, dass man die Tonhöhe verändern kann an dieser Trommel, indem man das Fell spannt und weniger spannt, indem man zum Beispiel, wenn man die Trommel zwischen den Beinen macht, dann kann man mit dem Druck der Beine den Ton erhöhen.
Aha.
Und dann kann man Glissandi spielen und macht das so richtig boing, boing. Und deswegen heißt das Talking Drum, weil das wurde eben damals in diesen afrikanischen Stämmen verwendet, um miteinander zu kommunizieren, weil das dann so nah an dem Sprechen der menschlichen Stimme herankommt.
Ja.
Und aber natürlich so ein Instrument dann wirklich zu spielen, dann muss man sich damit befassen und das ist jedes Mal dann ein bisschen ein neues Instrument lernen. Und
ja, und dann stelle ich mir eben vor, gut, dann, weil Sie ja gerade eben beschrieben haben, dass das tatsächlich richtig gehend das Muskelgedächtnis bei zum Beispiel Vibra oder Marimbaphon lernen muss, wo muss ich hinschlagen, ich kann ja gar nicht mehr so schnell gucken, dann befassen Sie sich mit verschiedenen Trommeln, dann haben Sie schon die unterschiedlichsten, ja, Sie können ja eben aus dem Haushalt Töpfe, Sieber, alles mögliche benutzen. Auch die müssen ja an einem bestimmten Platz sein, damit sie den richtigen Ton abgeben. Das heißt, üben, ein Stück üben, heißt ja auch irgendwie die Wege zwischen den einzelnen Instrumenten einstudieren, oder? Also noch körperlicher eigentlich, nicht nur die Hände und Arme.
Absolut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schlagzeugkonzert spiele, wo ich 10 Instrumente auf einmal bespiele eigentlich, die wirklich dann wie in einer Burg um mich herum gebaut sind. Und da muss wirklich jeder Move ganz genau stimmen, weil man zum Beispiel nur einen Takt Zeit hat, einen Schlägel zu wechseln von einem Instrument zum anderen, zu springen oft auch, weil eben das Tempo im Stück das verlangt, dass man wirklich pünktlich dann am anderen Instrument ankommt und das spielen kann. Und das ist auch eine große Organisationsfrage, dass da die Struktur wirklich, dass das Setup, das man sich baut, also die Instrumente, wie man die anordnet, dass das wirklich den dass man das am effektivsten baut, damit man eben immer gut rankommt und damit man wirklich das
Ton
dann
trifft.
So abrufen kann. Genau, damit man das so abrufen kann, wie man das einstudiert hat. Genau, ja.
Kleiner Ausschnitt, Marimba Moksha, Opus 46, gespielt Vivi Vasileva. Das ist ein besonderes Stück. Was hat es damit auf sich? Erklären Sie uns das mal.
Das ist eigentlich das erste Stück, das meine Zusammenarbeit mit Komponisten gesetzt hat. Nämlich ist das erste Werk, das für mich geschrieben worden ist, wo ich die Ehre hatte, es uraufzuführen. Das heißt, die allererste auf der Welt zu sein, die dieses Stück zum Leben erweckt, die dieses Stück vor Publikum spielt. Und der Komponist ist Oriol Kuruschent, ein sehr guter Freund von mir, ein fantastischer Komponist, der auch ein Schlagzeugkonzert später für mich geschrieben hat, was ich übrigens im Konzerthaus Dortmund spielen werde am 22. Juni in einer Kammermusikfassung und in der Jungen Wilde-Reihe. Und er hat auch ein Schlagzeugquartett geschrieben. Und ich bin sehr eng verbunden mit diesem Komponisten. Er hat in diesem Schlagzeugquartett gibt es einen Satz, der heißt Ecstasy Hemiolik, er hat die Inspiration benutzt von afrikanischen Trommlern, die sich bis in die Ekstase sozusagen trommeln. Er hat eine Fuge geschrieben, also er hat westliche Kompositionstechniken benutzt, gemischt mit eben diesen traditionellen, jahrtausenden alten Traditionen und es ist dieses wahnsinnig gewaltige Stück entstanden und weil das für mich so ein ja, so ein Leitfaden ist, wie ich eigentlich auch insgesamt die Musik auf Trommeln sehe, ist eben, dass man wirklich die höchsten Emotionen aus sich herausholt, habe ich auch mein Schlagzeugensemble danach benannt und das ist jetzt das Ekstase-Ensemble.
Ekstase. Sind Sie, also würden Sie sagen, geraten Sie in Ekstase beim Trommeln? Also vergessen Sie alles rundherum?
Ja, ich glaube, das war vor allem so auch als Kind, als ich angefangen habe zu trommeln. Ich komme ja aus einer klassischen Familie mit Streichern und Pianisten. Ich durfte auch als Kind selber Geige spielen. Ich musste.
Sie sind 1994 in Hof, in eine wirklich musikalische Familie geboren. Vater Geiger, Mutter Pianistin, Geschwister, alle Geiger, Geigerinnen. Ne? Sie durften auch Geige spielen. Okay.
Ich bin die Jüngste und mein Vater hat uns allen einfach eine Geige in die Hand gedrückt als 4-5-Jährige. Und das heißt, ich kannte natürlich dieses nach Noten spielen, die großen Komponisten interpretieren. Das war mir nicht fremd, aber eben wir waren jeden Sommer meiner Kindheit am Schwarzen Meer an einem ganz besonderen Strand. Und da habe ich auf einmal diese ganz andere Seite von Musik machen kennengelernt, die ich so in meiner Familie nicht kannte. Also dieses Spontane, das Improvisierte, das einfach aus dem Bauch heraus spielen.
Da waren Trommler am Strand?
Genau, da waren Musiker und Trommler am Strand. Die haben auf verschiedensten Handtrommeln gespielt, wie Dabukas, Djembes, Rahmentrommeln. Und da habe ich dann irgendwann als Kind die angesprochen, gefragt, ob ich mal diese Trommel anspielen darf. Und das Tollste war einfach, dass sie mich wirklich sofort in ihren Kreis genommen haben, mir eine riesige Djembe in die Hand gedrückt haben. Die war fast so groß wie ich damals. Und ich habe mich draufgesetzt und dieses einfach, wie Sie gerade auch gesagt haben, dieses einfach ohne zu denken, sich wirklich einfach in so Trance spielen, das hat mich damals fasziniert. Und aber vor allem auch die Kommunikation, die sofort da war, auch eben reagieren auf die anderen Musiker. Das war ja das Tolle. Das erste Mal, dass ich trommeln durfte, da war ich ja nicht alleine. Ich habe sofort mit diesen anderen Musikern zusammengespielt. Und das war eine Energie und eine Kommunikation, die da entstanden ist, die mich nachhaltig geprägt hat.
Was ist dann mit der Geige passiert zu Hause?
Naja, erstmal war es so, dass ich, dass mich nichts mehr anderes interessiert hat. Also ich war dann nicht mehr baden, auch Sandburgen bauen, irgendwas. Ich wollte nur noch spielen. Und als wir dann im Herbst, also oder am Ende vom Sommer wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, habe ich zu meinem Vater gesagt, bitte, bitte schick mich zum professionellen Schlagzeugunterricht. Und ich musste ihn ein Jahr lang anflehen. Und von meinem ersten Unterricht an habe ich eigentlich gemerkt, wow, das ist so sehr mein Ding. Das macht mir so viel Spaß, dass ich die Geige nicht wirklich mehr ausgepackt habe aus dem Koffer.
Wie hat dieser Schlagzeugunterricht dann angefangen? Was wurde Ihnen da von Anfang an beigebracht?
Ja, das ist auch das wahnsinnig Tolle. Das ist einfach sofort so ein bewusstes dass ich sofort eine so bewusste Herangehensweise bekommen habe von diesen Trommlern. Also da war dann einer, der hat mich so zur Seite genommen, der hat gesagt, ja, schau mal, du hast hier nur ein Fell, aber lass dich nicht täuschen. Ein Fell heißt nicht, dass du nur einen Sound herausholen kannst. Du kannst unendlich viele Klänge und Sounds aus dieser einen Trommel, aus diesem einen Fell herausholen. Dann hat er mir eben gezeigt, wie man in der Mitte den Bass hat, am Rand einen ganz hohen Sound, dazwischen ganz viele Zwischensounds, dann, dass man mit den Nägeln wischen kann, dass man, wie ich vorhin gesagt habe, so Graschiados spielen kann.
Hat Ihr Schlagzeuglehrer dann irgendwie darauf aufgebaut, auf das, was Sie da am Strand schon gelernt haben? Hat er das fortgesetzt oder hat er einen ganz anderen Stil gehabt?
Na, das war dann ganz, ganz eine ganz klassische Ausbildung ich habe dann die Schlegelhaltung gelernt und an der Trommel erstmal so Etüden gespielt, Rhythmus gelernt. Am Drumset habe ich Grooves einstudiert und irgendwann, glaube ich, so wahrscheinlich nach einem Dreivierteljahr hatte er mal zufällig ein paar Dabukas im Unterrichtsraum und da haben wir dann zufällig, ich erinnere mich sehr gut daran, da haben wir dann zufällig einfach so mal angespielt und dann hat er gemerkt, dass ich ja auch so improvisieren kann und dann habe ich ihm natürlich davon erzählt, dass ich das mache was heißt aufgebaut? Ich meine, in der Musik, klar, also es ist ja alles irgendwie verbunden,
was wir machen. Musik baut sowieso aufeinander auf. Ne? Sie haben ja auch entschieden, also das will ich studieren. Sie haben einen Studienplatz an der Hochschule für Musik in München beim Schlagzeuger Peter Sandloh gehabt. Was zeichnete den aus?
Ja, Peter Sandloh war einer der ersten Pioniere, also vor allem in Deutschland war er der erste Schlagzeugsolist, der es geschafft hat, die Perkussionsinstrumente, die Schlagzeuginstrumente nicht, wie es üblich war im Orchester, dass sie eben hinten in der hintersten Linie sind, sondern er hat sie nach vorne gebracht. Er hat viele Schlagzeugkonzerte uraufgeführt. Er war erster Preisträger im großen ARD-Musikwettbewerb als erster Schlagzeuger. Er hat es einfach geschafft, dass wir von den anderen Musikern in der klassischen Musikwelt auf Augenhöhe betrachtet werden, dass man zeigt, okay, bei uns kann man auch Musik machen, es ist nicht nur Trommeln. Es klingt lustig, aber es gibt wirklich tatsächlich dieses Vorurteil. Also, das sind ja nur Trommeln. Und jetzt auch dann die nachfolgenden Generationen nach Peter Sarlo, Martin Grubinger auch, die haben so viel Repertoire für uns geschaffen. Die haben wirklich mit den unglaublichsten Komponisten unserer heutigen Zeit zusammengearbeitet, Werke geschaffen. Und also das Schlagzeug entwickelt sich in rasantem Tempo. Jetzt ist mehr möglich als vor 10 Jahren, und was in den nachfolgenden 10 Jahren passiert, bleibt weiter extrem spannend.
Das Talent von Vivi Vasileva erkannten ja schon die Trommler am Strand von Bulgarien. Ihr Weg ging steil nach oben, sage ich mal, über den Strand, den Studienplatz in der Hochschule für Musik in München. Den Studienbeginn haben Sie uns ja geschildert. Das Studium, Frau Vasileva, ist das eine. Welche Rolle spielen eigentlich Konzerte und Wettbewerbe?
Ja, was die Hauptrolle spielen Konzerte. Ich meine, darum machen wir das ja. Wir Musiker, wir verspüren so eine riesige Leidenschaft für die Musik, für das, was wir machen, und das mit anderen Leuten zu teilen und eben diese Emotionen weiterzugeben, die wir dabei spüren, das ist das größte Geschenk für uns Musiker. Und ich habe ja auch noch am Mozarteum Salzburg auch studiert bei Martin Grubinger, und das Studium ist extrem wichtig. Letztendlich ist aber die Bühne, glaube ich, einer der wichtigsten Lehrer auch.
Weil ich mich das nämlich frage, wie man, also wenn man so in so einer, also stelle ich mir jetzt vor, in der Uni ist es so eine etwas, man ist da zu zweit in einem Raum, und ja, wie befruchtend ist das im Gegensatz dazu, wie Sie jetzt gerade erzählt haben, wie auf Konzerten oder wie im Gemeinsamen so ekstatische Momente entstehen? Also das eine Lernen, das andere Lernen, das sind ganz schön große, das ist eine ganz schöne Bandbreite, ne?
Ja, da haben Sie absolut recht, aber es ist tatsächlich beides sehr, sehr wichtig, gleich wichtig, würde ich sagen. Also einfach dieses, das Handwerk lernen, die Technik, zu verstehen, wie funktioniert das, wie hole ich einen Klang raus, wie kann man das, was man im Inneren hat, eben übertragen in die Schlägel, in die Trommeln. Wie geht das? Das muss man natürlich lernen. Dafür muss man sehr, sehr viele Stunden jahrelang verbringen im Übekeller, im Proberaum, im Unterrichtsraum mit jemandem, der das eben, also ich hatte ein Riesenglück, dass ich so viel mit Martin Grubinger auch arbeiten durfte. Die Schlagzeugtechnik, die er etabliert hat, ist für mich revolutionär, und aber auch wie ich gesagt habe, die andere Seite ist genauso wichtig, also die Emotionen, die Liebe, die wir verspüren, die Begeisterung und eben das an die Menschen zu übertragen und dabei Konzerte zu spielen.
Wo Sie Grubinger gerade erwähnen, der hat irgendwie gesagt, Sie waren, glaube ich, seine erste weibliche Schlagzeugschülerin. Und das Schlagzeug ist immer noch ein eher männliches Instrument. Warum eigentlich? Erklären Sie mir das mal.
Ja, warum?
Können Sie sich auch nicht erklären, ne?
Lustigerweise war die erste Schlagzeugsolistin eine Frau. Also Evelyn Glennie war die erste, die überhaupt damit angefangen hat, also Schlagzeug wirklich in den Vordergrund zu bringen und Schlagzeugkonzerte uraufzuführen. Wir leben in einer Zeit, wo wir immer mehr merken, wie wichtig es ist, dass wir Vorbilder haben, und dass, wenn man eben noch ein kleines Kind ist, man merkt das nicht bewusst, aber man denkt natürlich, wenn man jetzt sieht, okay, hier eine Frau spielt Schlagzeug, dann denkt man selber auch, ah, okay, das ist möglich. Wenn man das nie gesehen hat, dann würde man vielleicht gar nicht auf die Idee kommen. Genau, also
wann war
deswegen,
Ihnen denn eigentlich?
Ich denke einfach.
Wann war Ihnen denn eigentlich klar, dass das ja Beruf wird, dass Sie eine Profikarriere anstreben? Weil es war Ihnen ja klar, gerade auch vielleicht mit so einem ungewöhnlichen Instrument, Sie haben ja Ihre Eltern vor Augen gehabt, was Profimusiker sein bedeutet.
Ja, und dadurch, dass ich das vor Augen hatte, auch mit meinem Bruder und mit meinen Eltern, meinen zwei Schwestern, die ja auch professionelle Musiker sind, mir war sehr, sehr klar, was das bedeutet, dass man wirklich 24 Stunden am Tag für diesen Beruf leben muss, dass es kein Wochenende gibt, kein Feiertag, keine Ferien. Das ist einfach dann, also Musik ist dann das Leben, also und alles andere ist dann Nebensache sozusagen. Das war mir sehr klar und deswegen hatte ich als Kind, ich erinnere mich, einen riesigen Respekt davor und so eine Demut, so wow, ich kann ich das überhaupt aufbringen, diese Ausdauer, diese Disziplin, die man dafür braucht. Mhm. Und mit 12 habe ich meinen ersten Wettbewerb bei Jugendmusiziert gespielt. Das war dann sehr erfolgreich und dann hat mein damaliger Lehrer Claudius Thai so mal erwähnt, ja, wenn du später studierst, und das war das erste Mal, dass überhaupt diese Idee in meinen Kopf gekommen ist, okay, das ist ja gar nicht so unrealistisch für mich. Und dann so mit 13, 14 habe ich das eigentlich entschieden, dass ich das wirklich möchte. Und lustigerweise meine Mutter, die ja Pianistin ist, die war total dagegen. Die hat versucht, mir das aus dem Kopf zu schlagen.
Ja, weil sie weiß, was so ein Beruf eben bedeutet, ne?
Ja, genau, ja. Aber das war dann schon zu spät. Habe ich mir schon entschieden und ich wusste, das ist, was ich machen wollte. Und ich habe es bis jetzt keinen Tag bereut.
Sie haben mit 16 Bronze im internationalen Marimba-Fund-Wettbewerb in Paris bekommen. Inzwischen diverse Auszeichnungen, Förderpreise, Unterstützung durch solche Preise. Sie bekommen im Juli den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Da wird es auch ein Konzert geben. Sie haben den ganzen Anfang in Bulgarien am Strand erwähnt. Bulgarien, weil ihre Eltern aus Bulgarien stammen. Mit Bulgarien hat auch das folgende Stück zu tun, aus dem wir einen kurzen Ausschnitt hören, Kalinomome. Was werden wir da hören?
Ja, das ist ein Volkslied, ein bulgarisches Volkslied in einem ganz charakteristischen bulgarischen Elfachteltakt. Und das ist, was mich an der bulgarischen Volksmusik so fasziniert, sind diese unregelmäßigen Taktarten, wo, wenn man einfach dazu schnipsen würde, schon im zweiten Takt nicht mehr drauf wäre, wie zum Beispiel bei einem Fünfachteltakt. Das ist ja 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sie haben gemerkt, bei der zweiten 1 war ich schon nicht mehr drauf mit dem Schnipsen. Und das ist für uns Schlagzeuger natürlich vor allem diese Rhythmen, das kitzelt einfach dann so unsere Neugier und dieses Herausfordernde, das wir suchen. Und das andere, was einfach so faszinierend ist, die Menschen in Bulgarien, die fühlen diese Rhythmen, ohne dass sie das je gelernt haben. Also wenn ich in Bulgarien ein Konzert spiele und in eine Zugabe ein 7/8-Takt spiele, dann können die Leute mitklatschen, und weil das so in deren Kultur verankert ist. Und das hat mich sehr fasziniert. Deswegen, als ich dieses Lied gehört habe, von einem Frauenquartett gesungen, was auch nochmal sehr typisch ist für die bulgarische Volksmusik, habe ich sofort gedacht, wow, das hat mich einfach angefeuert. Und ich dachte, das muss ich unbedingt für Schlagzeuginstrumente transkribieren und eben auch schreiben.
Und dann hören wir jetzt mal einen Ausschnitt raus. Vasileva hat sich eben ein bulgarisches Volkslied genommen. Kalinomome heißt dieses Stück oder hieß dieses Stück, was wir eben gehört haben. Also bulgarische Musik fasziniert sie. Jetzt haben wir gehört, dass sie zeitgenössische Kompositionen umsetzen. Wie sieht es mit klassischer, also zum Beispiel mit Mozart, Beethoven, Bach aus? Spielen sie da auch Schlagzeug?
Ja, bei Beethoven ist natürlich das ja, das Himmlischste, an den Pauken sitzen zu dürfen. Also so eine 9. Beethoven zu pauken, das ist, ich glaube, es gibt wenig Himmlischeres als für einen Schlagzeuger, als so eine Musik, bei so einer Musik an den Pauken zu sitzen. Und Mozart, ja, habe ich auch natürlich versucht. Wir haben sogar auch mit Lukas haben wir eine Klaviersonate haben wir auf die in G-Dur haben wir auf Vibraphon und Gitarre arrangiert, und das klang eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Also Lukas musste mich ein Jahr überreden, dass wir das probieren, weil ich natürlich einen Respekt auch vor dieser Musik habe und nicht immer der Meinung bin, dass man die jetzt auf unseren Instrumenten spielen muss. Aber in dem Fall hat das wirklich wunderbar funktioniert, weil Mozart hat ja diese kindliche Leichtigkeit in seiner Musik, und Vibraphon passt eigentlich total da zu diesem Charakter. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Bach spielen wir sehr viel auf Marimbaphon. Bach ist ja so ein bisschen, das war ja auch zu seiner Zeit, so wie heute im Jazz eigentlich, dass man hat dann in der Kirche geschaut, okay, welche Instrumente haben wir heute, und dann spielt man eben die Kantaten in für die Besetzung, die gerade da ist, so wie das bei Jazz-Standards ist. Also ich glaube, bei Bach ist das irgendwie in der Musik auch, das funktioniert immer auf allen Instrumenten, weil seine Musik, seine harmonischen Wege sind einfach so genial. Und ja, also auf jeden Fall spielen wir auch die klassischen Komponisten, aber natürlich das, mit dem wir Geschichte schreiben wollen und das, was unser Instrument weiterbringt, ist mit zeitgenössischen Komponisten arbeiten.
Das
und auch einfach, Entschuldigung, ja, einfach die Musik, die jetzt zu unserer Gesellschaft auch, die unsere politischen Themen, unsere Werte und unsere Welten
das
spiegelt.
Das ist ein wunderbares Stichwort. Kunst. Die Schlagzeugerin Vivi Vasileva ist ja unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur in dieser Stunde. Haben Sie auch manchmal so Bilder im Kopf beim Spielen, wie ich es gerade beschrieben habe, so durch den Regen gehen, sowas, weil entstehen solche Bilder bei Ihnen auch, wenn Sie in Ihren Instrumenten sind?
Absolut. Also für mich ist eigentlich Musik ist immer, also Musik spielen ist Geschichten erzählen, und da gibt es eigentlich keine bessere Art, um diese Farben in der Musik zu zaubern, als wenn man sich Bilder und Geschichten vorstellt aus dem echten Leben.
Also es ist auch aber ein Irrtum, wenn man glaubt, dass das alles nur Improvisation ist. Wie viel ist Improvisation, wie viel aufgeschriebene Noten, auch gerade von Konzerten, die Sie jetzt zeitgenössisch spielen, beziehungsweise wenn Sie selber vielleicht Musik komponieren?
Also, dass ich improvisiere, ist eher die Ausnahme. Das, was ich hauptsächlich mache, ist schon eine ausnotierte Musik, vor allem die zeitgenössische Musik. Das ist ja das Besondere und das Anspruchsvolle an der heutigen zeitgenössischen Musik, dass wirklich da ein Komponist sitzt und sich ganz, ganz genau überlegt, wie er das haben will, wie das klingen soll, wann welcher Ton geschrieben wird. Also die Notation ist ja noch viel feiner geworden, und man kann ja heutzutage eigentlich alles aufschreiben, auch Stücke, die jetzt kein Metrum haben, die komplett freigespielt werden, Geräusche, das alles kann man notieren. Das ist, also die Notationswege haben sich stark entwickelt, und trotzdem gibt es natürlich Stücke, zum Beispiel war ich letztes Wochenende mit dem Beethoven-Orchester Bonn, da habe ich ein Werk gespielt von der britisch-libanesischen Komponistin Bushra El Turk. Sie hat ein Schlagzeugkonzert für mich geschrieben, wo der Solopart zu 80% improvisiert wird, und da ist dann natürlich sehr wenig ausnotiert, aber dass ich so ein Schlagzeugkonzert spiele, wo dem Solisten so viel Freiheit gewährt wird, ist eher die Ausnahme als die Regel.
Sie haben vorhin gesagt, vor unserer letzten Musik, dass Sie vor allem die Zeitgenossen und die Zeitgenossinnen, die Ihnen Konzerte schreiben, würden ja auch die Themen der Zeit bearbeiten. Und die möchten Sie mit Ihrer Musik eben auch bearbeiten. Wir haben ganz am Anfang unseres Gesprächs ja von Küchenutensilien gesprochen, und Sie haben da das Recycling-Concerto von Gregor am Meyerhofer erwähnt. Das beginnt zum Beispiel mit einer knisternden Plastiktüte. Was ist das für ein Konzert? Beschreiben Sie uns das mal.
Ja, dieses Konzert hat eben die zwei Seiten und den großen Willen von uns beiden, von Gregor Meyerhofer und mir, diese zwei Seiten herauszubringen, natürlich das eine, diese Neugier, die ich vorhin erwähnt habe, aus allem möglichen Rhythmen und Sounds zu zaubern und eben auch aus den größten Müll, also den größten Müllgegenständen, wo wir wirklich denken, okay, damit kann man jetzt nichts mehr machen. Und damit verbunden die Idee, dass, oder nicht die Idee, sondern wir zwei sind die Generation, wir sind in diese Welt, in diesen Zustand, den wir gerade haben, hineingeboren und wir fragen uns natürlich, was können wir dagegen tun, dass im Moment exponentiell es immer mehr Plastik gibt und es im Wasser, dass es bald weniger Fische als Plastik gibt in unseren Weltmeeren, in den Flüssen. Und wir wissen, wir Musiker werden nicht die Welt retten, aber wir glauben, dass wir motivieren können, dass wir ein Statement setzen können, wenn wir zeigen, okay, das ist eigentlich kein Müll, da ist noch so viel Potenzial und wir Menschen sind so kreativ, wenn wir das entscheiden, können wir aus jedem Schlamassel irgendwie herauskommen.
Und da gibt es dann zum Beispiel eine Plastiktüte, die geknistert wird und einen Ton hergibt oder Plastikflaschen, die zu Tönen verarbeitet werden oder die Töne geben, verschiedenste Töne. Und dann, wie entsteht da eine Komposition daraus, dass das nicht nur Geklapper ist? Wie werden zum Beispiel aus eben Plastikflaschen, wie wird da eine Tonfolge draus?
Ja, das war tatsächlich die allergrößte Herausforderung, wirklich aus diesen Müllinstrumenten, die wir alle aus unserem Alltag kennen, vor allem die Plastikflaschen, dass wir wirklich daraus Musik zaubern können. Und unser Ansatz war einfach, wenn wir Plastikflaschen zum Singen bringen können, dann muss es eine Lösung für uns, eine nachhaltige Lösung für uns als Menschheit geben. Und da sind wir dann darauf gekommen, dass man Plastikflaschen mit Fahrradventilen präparieren kann, die Flaschen mit Luft aufpumpen kann und dann wirklich jeden Ton stimmen kann auf dieser Flasche. Und so habe ich drei riesige Plastikmarimben sozusagen in diesem Schlagzeugkonzert im Einsatz, kann wirklich Melodien, Akkorde, Harmonien darauf spielen. Der Klang ist sehr besonders. Es erinnert ein bisschen an Steel Drums, weil die Obertöne, die Obertonmischung so speziell ist. Und dazu habe ich riesige Klangwände aus Pfannen, aus Töpfen. Ich habe eine Wand aus gestimmten Glasflaschen, wo ich auch so über 2-3 Oktaven habe, wo ich auch Melodien spielen kann. Dann habe ich Blumentöpfe aufgehängt, die auch gestimmt sind, auch die ganze Oktave haben.
Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das auch mal im Video anzugucken, weil das ist großartig, unseren Gast Vivi Vasileva zu hören und dabei zu sehen, wie diese Instrumente gespielt werden von ihr. Vivi Vasileva, Schlagzeugerin, wo wir mitgekriegt haben, das ganze Leben ist eigentlich ein einziges Schlagzeugkonzert. Frau Vasileva, haben Sie manchmal auch das Gefühl, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe, also wirklich Ruhe zur Entspannung?
Also zurzeit komme ich nicht wirklich dazu. Ich bin sehr glücklich. Ich habe sehr viel Konzerte. Ich bin extrem viel unterwegs. Und eigentlich die beste Art für mich zu entspannen zurzeit ist, wenn ich am Abend mein Practice Pad, also das ist, wo man so Technik übt, man muss ja immer fit bleiben als Schlagzeugerin. Mhm. Und und wenn ich dann einfach irgendwas anschaue, weiß nicht, Netflix angucke oder auf Audible irgendwelche Hörbücher anhöre.
Aber es muss auf jeden Fall ein Ton dabei sein.
Das entspannt mich total.
Wie bitte? Ton? Also muss ein Ton auf jeden Fall dabei sein. Vivi Vasileva, es sind so viele Bilder in unseren Köpfen entstanden, wie sie auf Plastikflaschen beispielsweise spielen. Das kann man sich natürlich auch im Konzert angucken. Und zwar im September, am 9. September gibt es das Recycling Concerto in Dresden mit den Philharmonikern, im November mit dem HR-Orchester in Frankfurt. Sie sind aber auch am 22.06. in Dortmund zu sehen. Also und im Schleswig-Holstein Musikfestival im Juli sind sie auch. Also das sind die vielen Konzerte, von denen Sie sprachen, wie Vasileva. Ich danke ganz herzlich, dass Sie Zeit mit uns geteilt haben und uns so haben teilhaben lassen an Ihrer Musik.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.